ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich würde sagen, über eine Strecke von locker einem Kilometer sehe ich unser ganzes Equipment und unsere ganzen Klamotten und alles Merchandise in so einer geraden Linie auf der Autobahn hinter uns. Weil einer von uns bekifften Vögeln hat einfach versucht hat, vergessen hat, die Tür hinten zuzumachen. Morgen, Dr. Simon.
Professor Hanno.
Wie geht's heute?
Ganz gut. Es ist relativ früh.
Es ist relativ früh, nicht nur für unsere Verhältnisse. Dr. Simon war zu Gast bei mir in meinem bescheidenen Reich. Und deswegen gibt's heute Morgen auch noch kein Bier, sondern Spießergetränke. Was trinkst du, Simon?
Zu meiner Schande ein Kaffee von einer Kette, die ich sonst nicht freiwillig aufsuchen würde, aber hier gibt es ja leider keine coolen Hipster-Cafés bei dir.
Wo Simon sich sonst sehr, sehr gerne rumtreibt. Ich trinke wie immer jeden Tag einen meiner diversen Liter grünen Tee. Mhm. Kinder, trinkt grünen Tee, dann könnt ihr auch das ganze Bier und den Schnaps vertragen. Viel grünen Tee, wie auch immer. Prost, Simon. Prost. Schön, dass du wieder da bist, auch zu den frühen Morgenstunden.
Ja, ebenso. Schön, dass du wieder da bist bei dir zu Hause.
In meinem Zuhause, da hast du mich wieder reingelassen. Herrlich. Es passt aber so ein bisschen zum Thema heute, denn das Gefühl, was wir gerade teilen, wir waren gestern sehr lange wach und so ein bisschen zerknautscht am Morgensein erinnert uns an eine Tätigkeit, die wir in unserem Leben sehr, sehr viel getan haben, und das ist das Touren. Es fühlt sich gerade sehr an. Also den ganz großen Teil des Tourens hat man natürlich auch damit zugebracht, in irgendwelchen Privatgemächern von irgendwelchen Leuten aufzuwachen.
Auf Luftmatratzen zu schlafen.
Wenn man richtig Glück hatte. Wenn man richtig Glück hatte, hat man die Luftmatratze gekriegt. Der König der Truppe hat natürlich die Couch gekriegt. Oft hat man auch einfach nur den kalten Boden gekriegt. Und ich kann mich tatsächlich ja durchaus auch einfach schon wirklich original mit Handtüchern auf Betonboden geschlafen zu haben.
So, ja.
Absoluter Klassiker. Arbeitest du lieber im Studio oder bist du lieber auf Tour?
Ich persönlich bin tatsächlich lieber auf Tour. Studio ist für mich fast so ein bisschen das notwendige Übel.
Echt wahr?
Es macht zwar schon auch Spaß.
Ich mich original mal direkt total verschätzt.
Ja. Ja, es macht schon auch Spaß, aber ich bin dann immer super ergebnisorientiert. Ich will immer lieber ans Ziel kommen und zelebriere den Prozess nicht so. Ich habe dann immer so, ja, ich verspüre Druck, fertig zu werden.
Verstehe. Und das ist beim Touren anders?
Ja, beim Touren ist es anders. Da lebe ich ein bisschen mehr in den Tag rein, so, aber vor allem gibt mir das dann die Möglichkeit, die Musik, die ich mache, quasi, ja, der Sache Ausdruck zu verleihen, so ein bisschen, ne? Und das auch so ein bisschen auszuleben. Während im Studio, finde ich, ist das alles ein bisschen reservierter. Ja, man ist so arbeits-, ein bisschen ergebnisorientierter und auf Tour kann man das Ganze dann auf der Bühne ausleben.
Da ich mittlerweile meine Platten fast alleine mache, also klar, natürlich selbstverständlich, Irin spielt Schlagzeug und so, aber das Produzieren, das Mischen und so, das ist so ein bisschen eher meine Baustelle, mit wem ich da auch immer dann gerade zusammenarbeite, empfinde ich das Plattenmachen mittlerweile eigentlich als deutlich entspannter als Touren. Und ich glaube, ich kann tatsächlich behaupten, dass ich mittlerweile lieber aufnehme als auf Tour gehen. Das war nicht immer so. Also ich wollte, als ich angefangen habe, Musik zu machen und Musiker war, habe ich über Studio und so überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte immer nur auf Tour raus, auf die Straße spielen, jeden Abend woanders sein. Eine sehr romantische Vorstellung, das habe ich mir dann auch wirklich bis zur absoluten Vernichtung gegeben. So, und dementsprechend so mittlerweile muss ich sagen, dass ich bin des Tourens ein bisschen müde. und ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich glaube, ich könnte viel mehr Geld verdienen, wenn ich wirklich viel mehr spielen würde. Aber wir haben ja auch mit Manta wirklich viel gespielt in den ersten Jahren und ich habe vorher mit anderen Bands viel getourt, war auch sonst mit anderen befreundeten Bands auf Tour. Ich war eigentlich immer, wenn jemand gesagt hat, Tour, bin ich einfach ins Auto gestiegen und habe hinterher gefragt. Ja. So egal, ob ich selber aktiver Musiker war oder irgendeinen Hiwi-Job machen musste, ich bin erstmal mit rein. So immer besser als zu Hause sein, besser als zu seinem Dayjob zu gehen oder zu seinem Aushilfs-Scheißjob, von dem ich wahrscheinlich genau wie du auch 400.000 in meinem Leben gemacht habe. So, er war immer Tour, ah geil, nicht zu Hause sein, saufen, weg, Realität komplett ausklammern, sehr gut, bin ich dabei.
Absolut, ja.
Wann hast du deine erste Tour gespielt? Wann hast du das erste Mal, also du bist ja Berliner, ja?
Mhm.
Wann hast du das erste Mal außerhalb von Berlin gespielt? Erinnerst du dich daran?
Das erste Mal außerhalb von Berlin bestimmt in Brandenburg dann, ne? Das war auf jeden Fall 2004 oder 2003 mit einer meiner ersten Bands so. Aber auf Tour richtig gegangen bin ich erst mit War from a Harlot's Mouth, nachdem wir unser erstes Album aufgenommen haben, 2007, sind wir direkt 3 Monate später auf unsere erste Tour und wir hatten da großes Glück. Wir sind direkt auf eine richtig fette Package-Tour mit Dying Fetus, Skinless und Cattle Decapitation draufgekommen. Und ja, das war eine dicke Tour, auch volle Shows irgendwie.
Europa, Deutschland?
Europa, genau. War komplett, also ja, überall in Europa quasi und...
Aber das war das erste Mal, dass du quasi auf eine Tour gefahren bist, wo du direkt auf der Bühne standst und das Konzept Touren direkt als aktiver Musiker kennengelernt hast und dann direkt absolut. So eine geile Tour. Herzlichen Glückwunsch.
War ein glücklicher Umstand, ja. War eine geile Tour, aber das Komfortlevel für uns war extrem niedrig so. Also wir haben, kann ich ja so sagen, wir haben 75 Euro Gage bekommen pro Abend. Ne?
Geil.
Und
2 Kaffee bitte, eine Pizza und noch 2 Schnaps, ja, Geld alle.
So sieht's aus, ja. 75 Euro am Abend. Wir sind in einem Volkswagen T5 gefahren.
Peinlich, rufschädigend.
Ja, auf jeden Fall, ey. Und wir haben es aber irgendwie geschafft, unsere Backline da rein zu quetschen. Wir hatten einen T5 mit langem Radstand. Das heißt, wir haben gerade so die Guitar-Caps und die Bassdrum, das hat gerade so von der Länge gepasst hinten. Aber dann saßen halt alle auch in der Fahrgastzelle mit den, also die Beine waren über Merch-Kisten und Reisetaschen halt ausgestreckt. So. Also das Komfortlevel war unter aller Kanone, ist ja klar.
Klassiker kenne ich aber auch nur so.
Ja. Und Pennplätze gab es auch nicht immer. So, also wir mussten uns dann teilweise versuchen irgendwie Leute anzuschnacken und zu fragen nach Pennplätzen und sowas, ne, kennst du?
Ja, auf jeden Fall. Die peinliche Frage, wer geht heute los und versucht sich irgendwie so fake, oberflächlich mit irgendeinem Besoffenen anzufreunden, damit man bei dem oder bei seiner Mutter auf dem Boden pennen kann.
Ja, genau.
Ja, ja, durchaus auch alles durchgespielt, das ganze Ding. Und da musste immer der vorgeschickt werden, der immer irgendwie die besten Social Skills hatte.
Ja, nicht ich.
Ja, ich auch
nicht. Ich hab die schlechtesten Social Skills.
Was meinst du, wir können nicht bei dir pennen, du Arsch?
Ja, genau so.
So, das klappt dann halt nicht immer. So, wie lange habt ihr, du sagst, das war die erste Tour. Mhm. Und das hat dir dann direkt Bock gemacht, oder was?
Es hat mir trotzdem Bock gemacht, ja. Also ich sag mal, vielleicht war es so, dadurch, dass es trotzdem eine dicke Tour war und die Läden voll waren irgendwie, auch wenn es eine harte Schule war, du kannst dir vorstellen, dass das Dying Fetus Publikum jetzt nicht unbedingt super offen für eine junge, neue Band ist so. Da gab es also schon auch teilweise Shows, wo dann mal so ein You Suck irgendwie kam oder so, ne? Aber grundsätzlich war das eine geile Erfahrung. Und ja, die Rahmenbedingungen der Tour selbst, die Läden, in denen wir gespielt haben, das war alles cool. Es gab trotzdem gutes Essen für alle und so. Also da waren wir zumindest versorgt und ja, ich würde sagen, auch wenn für uns das Komfortlevel niedrig war, war es eine...
Der Anspruch von euch war wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch, ne? Ich meine, ja, junge Kerls, was mir viel besser gefällt, ist das You Suck. Erinnerst du dich an die Show, an die härteste Show, die du in deinem Leben je gespielt hast, so vom Hate-Level?
Es gab nicht wirklich, das war glaube ich das einzige Mal, dass es auf Tour wirklich passiert ist so. Und da gab's keine wirklichen, solche Lowlights gab es dann tatsächlich nicht mehr.
Ah, doch, ich kann mich erinnern, so in meinen jungen Jahren mit der einen oder anderen Band, dass ich da durchaus richtig Kelle gekriegt habe, so, ne? Also, also so echt allen Scheiß, Fluff. Also ich habe alles eigentlich schon erlebt. Ich habe mal ein Konzert gespielt mit der Punkband, in denen ich so 2004, 2005, da hörte irgendwann die Musik auf und ich drehte mich um. Da waren wir Headliner, glaube ich, beim Force Attack 2005 oder so. Und ich drehte mich um, die Musik hörte auf. Ich so, was soll denn der Scheiß, dreh mich um. Und der Schlagzeuger ist nicht mehr da, so, ne? Und dann lag der halt hinterm Drumpodest, weil er eine Flasche an den Kopf gekriegt hat, halt eine richtige Glasflasche, so, ne? So, halt so wirklich mit so 50, 100 Meter Luftlinie Wurf, ne? Hast natürlich auch ordentlich Schmackes hinter, so, ne? Scheiße. Also solche Sachen habe ich durchaus öfters erlebt. Also Sachen, wo wirklich, okay, alles klar, lass uns mal lieber durch den Hintereingang abhauen. Ich bin jetzt natürlich auch dafür bekannt, dass ich zum Lachen nicht gerade in den Keller gehe und auch im Zweifel gerne mal alleine lache, wenn kein anderer mitlacht. So. Ja. Und Hauptsache ich lache. So. Und da haut man natürlich auch den einen oder anderen Gag raus, den nicht unbedingt immer jeder lustig findet. Also ich habe durchaus auch schon Sachen erlebt, wo ich dann besser durch den Seiten- oder Hintereingang mich langsam verpisst habe. So auf jeden Fall. Ja, ich kann mich, oh Alter, ich kann mich an eine Neubrand Brandenburg.
Nice.
Hartes Pflaster, mit der Punkband da gewesen und dann sind da irgendwelche Hools aufgeschlagen, richtig im
großen. Oh shit, ja, da sagst du jetzt was, so eine Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch gemacht.
Richtig im großen Stil so und die haben sich dann auch tierisch angefangen zu kloppen so mit so ein paar Oiskins so und die Hools und haben da auch so ein paar Klapskalis, so ein paar Punker mit rein, die überhaupt nichts auf der Kette hatten, so, weißt du, und ich, also total widerlich und ich stand halt auf der Bühne rotzbesoffen, hab mich amüsiert wie doof, so, ne, und halt, ich will nicht sagen, ich habe die Leute angefeuert, so, weißt du, aber ich bin halt nicht von der Bühne gegangen und bin halt nicht eingeknickt, sondern hab halt angefangen rumzupöbeln, so.
Ja.
Und wir sind sehr, sehr schnell mit unserem Auto und ich bin mir sicher auch, dass das ein oder andere Equipmentstück zurückgeblieben ist, so einfach.
Okay. Ja, jetzt wo du es sagst, tatsächlich haben wir eine ähnlich unschöne Erfahrung mal in Frankfurt Oder gemacht. Große Überraschung.
Witzig.
Ja, eigenartig, ne?
Ja, total
weird. Ja, da war es halt so, haben wir mit irgendwelchen Metal-Bands zusammengespielt, so Black-Metal-Bands und tralala. Sah im Vorfeld jetzt nicht unbedingt sketchy aus, so, ne? Und die Veranstalterin war so eine ganz junge irgendwie, das war so ihr erstes Konzert und in einer Großraumdisco irgendwie so, ne? Und da kam dann halt einfach mal, da waren dann schon so bei den Bands vor uns, sind dann schon so die Hitlergrüße aus dem Publikum von uns gesichtet worden. Wir dachten schon so, oh shit, ey, ne?
Ja.
Und da waren dann halt auch irgendwelche, im Backstage war ein Typ mit einem Combat 18 Tattoo irgendwie auf dem Arm so und allem, das ist der Micha, der ist total in Ordnung, so, ne? Und wir haben dann da halt irgendwie angefangen, Fass aufzumachen und keiner hat es verstehen wollen, was unser scheiß Problem ist. Ja? Und dann hat irgendwie draußen im Publikum hat irgendwie ein Kumpel von Micha, ne, der das alles mitbekommen hat, hat irgendwie unseren anderen Gitarristen zur Seite genommen und meint so, ey, der ganze Laden ist voll von uns. Ne? Ja. Sieh mal lieber zu, dass du die Fresse hältst. So. Ja, dann haben wir uns halt
ein paar von den alten Songs gespielt, um die Gunst des Publikums auf eure Seite zu ziehen.
Hätte nicht funktioniert, glaube ich. Ja, wir sind dann halt auch unverrichteter Dinge abgezogen. So.
Ja, richtig hardcore. Das ist halt auch, ne, das ist so, du weißt, du hast kein Geld, du weißt nicht, wo du die Nacht verbrennst, fährst trotzdem hin, voller Idealismus, so, weißt du, und dann gerätst du in solche Hinterhaltssituationen. Das ist schon sehr, sehr bitter, finde ich, gerade wenn du jung bist.
Auf jeden Fall.
Ja. Und, aber gut, die harte Schule, sie macht dich hart fürs Leben, du lernst viel dazu und weißt, wo du vielleicht auch in Zukunft, in welcher Großraumdisco Frankfurt oder du nicht mehr Heavy-Metal-Konzerte spielen solltest.
Ja, auf jeden Fall,
ey. Die ersten Touren waren bei mir halt auch, wie ich gesagt habe, so einfach immer nur ins Auto. Egal, wer auf Tour gegangen ist, auch befreundete Bands, einfach reingesetzt, mitgefahren, scheiß drauf. So. Ich kann mich erinnern, so die erste Tour, die ich in meinem Leben je gespielt habe, war mit einem, halt dich fest, ich bin ja bekannt für meinen sehr diversen Musikgeschmack. Wie nennt man das? Divers?
Schon, ja. Variabel.
Variabel. Mannigfaltig.
Ja.
Ich habe Bass oder Gitarre in einem Reggae-Soundsystem gespielt. Ich bin ja großer Rocksteady und Reggae-Fan und so. Und da habe ich gespielt. Und das waren halt einfach auch nur vier Freunde aus Achim bei Bremen.
Achim?
Achim.
Ja. Achim bei Bremen.
Achim klar. Bei Bremen. So,
aus Reggae aus Achim bei Bremen.
Directly aus dem Drönland, Alter. Das ist ein Freizeit, das gibt's da immer noch in Achim. Beste Grüße so. Und dann sind wir da los und haben Support gespielt 2003. Da hatte so ein Typ so einen Radio-Hit, so, der hieß Mellowman. Mellowmark oder irgendwie sowas. So.
Ja,
gar nicht mal so wahnsinnig geile Mucke. So jetzt so nachhinein. So. Mich hat die Mucke auch nicht so richtig geflasht, aber es war halt so, ey, das sind Freunde und auf Tour gehen. Und du darfst so viel saufen, wie du willst. Und wir waren halt alle auch voll auf Sendung, so den ganzen Tag gekifft, so alle völlig auf, so, ne? Ein wandelndes Klischee. Alle 21 Jahre alt. Und da haben wir echt Dinger gebracht, so, also völlig verstrahlt, so. Also ich kann mich noch erinnern, da hat uns die Plattenfirma damals ein Auto gemietet und wir hatten ja nur meinen Bass dabei und ein paar Turntables.
Ja.
Und that's it, so, ne? Und Und ey, alter Leute, warum ist denn so, und das war auch so ein Kombi, ein normaler PKW, so ey, warum ist denn so kalt hier? So, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht, mach die Heizung an. 10 Minuten später, hilft nicht, ist so kalt und warum ist das so windig? Ja, keine Ahnung, die Fenster sind ja alle zu. Und in dem Moment, kein Witz, drehe ich mich um und über eine, also man fährt ja schnell und wir sind die ganze Zeit sehr schnell gefahren. So, und ja, über einen, ich würde sagen, über eine Strecke von locker einem Kilometer sehe ich unser ganzes Equipment und unsere ganzen Klamotten und alles Merchandise in so einer geraden Linie auf der Autobahn hinter uns. Weil einer von uns bekifften Vögeln hat einfach versucht hat, vergessen hat, die Tür hinten zuzumachen.
Alter,
ne? Die Kofferraumtür so, ne? Und das war eine wirklich nur von den kleinen, harmlosen Anekdoten, ne? Also wirklich, wir haben es uns da wirklich übel, böse gegeben. Ich war, also ne, das weiß ich noch, und da waren wir nur eine Woche unterwegs und ich war 20 Jahre alt und trotzdem habe ich mich gefühlt, als ich nach Hause kam, so, ich muss jetzt in eine Reha.
Ja, so habe ich es nicht krachen lassen.
So, ey. Ich muss, ne, aber war geil, so.
Ja, ich hab's auf Tour mal nicht krachen lassen. Ich muss dazu auch sagen, ich war 10 Jahre lang Straight Edge, das war so meine Tourzeit hauptsächlich und habe halt immer den anderen dabei zugeguckt, so. Also man muss dazu sagen, bei uns in der Band waren mehrere Straight Edge, nur zwei haben überhaupt getrunken, aber ja, ich so hart gegeben habe ich es mir nicht auf jeden Fall.
Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht, Simon? Karten gespielt?
Ja.
Gameboy mit Dialogkabel? In der Nase,
genau, so. Gameboy mit Dialogkabel, ja.
So, also, Entschuldigung, aber was macht man denn dann?
Sightseeing.
Alter.
Ne? Rumhängen.
Aha.
Was macht man dann, ey? Keine Ahnung, ey.
Was, Sport am besten noch?
Ja, nee, das habe ich nicht gemacht, ne. Nee, ganz so vorbildlich war ich dann nicht.
Warum bist du denn dann auf Tour gegangen?
Ich bin auf Tour gegangen.
Aber ja, der Unterschied zwischen dir und mir, du hattest mit deiner ersten Band bereits Fans, die deine Mucke gut fanden. Ich bin wirklich nur auf Tour gegangen, weil ich wusste, so, ich kann meinem Leben entfliehen. Also wirklich und kann
das hat halt, schon auch eine Rolle gespielt.
Kann halt einfach alles auf Stopp drücken, so, weil das ist ja die Frage, so, also, ne, ich, keine Ahnung, ich habe bestimmt, wann habe ich angefangen, Mucke zu machen? Mitte der 90er, wirklich als Kind.
Ja.
Und ich kann wirklich behaupten, dass ich also ganz entspannt 20 Jahre kein Pfennig Geld mit Musik verdient habe. So. Und ich trotzdem unendlich viel auf Tour war. Und das einzige Geld, was ich wirklich mit Musik verdient habe mit dem Touren, war wirklich die Jahre, wo ich als Backliner und als Guitar-Tech später gearbeitet habe. So, da habe ich dann Geld verdient und auch geile Touren gespielt. Und da konnte ich natürlich dann auch richtig hart feiern, weil ich musste in Anführungsstrichen nur arbeiten. Und ich bin fester Meinung, wer saufen kann, kann auch arbeiten und umgekehrt. Mhm. Aber ich musste wenigstens nicht spielen. So. Ich musste die starren, strafenden Blicke des Publikums nicht ertragen, mit einem Hangover auf der Bühne zu stehen. Fürchterlich. So. Deswegen saufe ich heute auch auf Tour nicht mehr sonderlich viel, weil einfach zu anstrengend.
Ja.
Einfach, ich trinke lieber alleine zu Hause. Und so, oder du im Witwenmacher, so in deinem alten Hochhaus.
In deinem alten Hochhaus, ja.
So, aber das ist das einzige Mal, also in den 20 Jahren, wo ich wirklich für das Touren Geld verdient habe, so, und dann später mit Manta dann jetzt, ja, dann, ne, als in Anführungsstrichen Berufsmusiker, so, der nach Ende so vielen Jahren tatsächlich irgendwann angefangen hat, damit ein bisschen Geld zu verdienen, damit man davon leben kann, so, aber ansonsten immer nur irgendwelche, also ich habe nur scheiß Jobs gemacht die ganze Zeit. Ey, wenn ich das jetzt so überlege, eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang nur scheiß Jobs gemacht und habe auf jegliche Karriere verzichtet, wenn du so willst, um Musiker zu sein. Ich glaube nicht, dass das sonderlich selten ist, aber irgendwie einen krassen Move finde ich das schon. Dass man,
auf jeden Fall.
Weil ich hatte ein gutes Abi, ich hätte alles machen können, ich war auch nicht dumm oder so. Ne? Es fiel mir alles irgendwie relativ leicht, Schule, so, das war für mich kein Problem. So, ne? Und aber nein, ich hab lieber die ganze Zeit immer nur die letzten Schrottjobs gemacht, nur um von mir behaupten zu können oder mir selber Glauben machen zu können, ey, ich bin Musiker und ich kann machen, was ich will und ich bin frei. Und das ist vielleicht einer der größten, eine der ganz, ganz wenigen Regrets in meinem Leben, dass ich sage, so, ich hätte vielleicht gar nicht mal was Solides lernen sollen, darum geht's nicht, sondern ich hätte nicht so viel Druck auf mich ausüben sollen. Morgens ins Spiegel gucken zu müssen, ey, du bist Musiker, das ist die einzige Option für dich, du musst Musik machen, weil dadurch habe ich dann nicht nur meine größten Erfolge, sondern auch mit Abstand meine allergrößten, tiefsten Krisen und Löcher erlebt, so, einfach weil diese Jobs auch einfach nicht lustig waren, die ich da teilweise gemacht habe. Ich meine, kennst du das? Du hast doch bestimmt auch, also wenn ich dich so angucke, den einen oder anderen. Also du hast ja wahrscheinlich, wenn ihr mit War from a Harlot's Mouth, ihr habt ja nicht sofort angefangen, damit Kohle zu verdienen, oder?
Nee, also nicht auf der ersten Tour, wie gesagt, ne, 75 Euro Gage pro Abend. Also da kann ich so, wir haben auf der Tour ausreichend Gewinn gemacht, um uns nach 3 Wochen pro Nase 150 Euro auszuzahlen.
da lacht das Herz.
Und da haben wir uns trotzdem gefreut drüber, ne? Aber weil der Gedanke war, wir haben zumindest nicht drauf gezahlt, so, ja, ne? Und ja, gut, 150 Euro ist natürlich an einem Wochenende auch ausgegeben. Für gehst du Lebensmittel einkaufen, vielleicht gehst du nochmal aus und dann ist Schluss mit
Lustig. Straight Edger ist ausgehen, aber billig. Also da bleib bitte fair.
Du, ja, naja, Kiba ist auch nicht billig an der Bar, ja?
Kiba ist das Kirschbanane, gibt's ja. Das noch? Das klingt so.
Mit Sicherheit, ja.
90er Jahre Worte 100, Jeopardy, Kiba.
Ja, genau, Kiba, ey. Ja, nee, das hat eine Weile gedauert. Das wurde über die Zeit schon auch besser. Interessanterweise, muss ich sagen, haben wir mehr Geld verdient, wenn wir Wochenendshows gespielt haben, statt Touren so. Ich meine, ne, ergibt natürlich auch irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Am Wochenende haben alle mehr Zeit, auch die Besucher irgendwie. Und du kannst davon ausgehen, dass der Laden voll ist. Und das ist dann halt, dann ist es halt mehr
Im
so eine
Frage. Im besten Falle.
Im besten Falle, ja, stimmt. Natürlich.
Ich habe durchaus auch schon Konzerte am Wochenende gespielt, ja. Am schönen Samstagabend. Und es ist jetzt nicht gelogen, einfach mal vor null Gästen.
Also null hatte ich noch nie. Aber
ich hatte tatsächlich, pass auf, die Story erzähle ich gerne. Ich halte vielleicht den einsamen Rekord. Ich habe tatsächlich mal vor -1 gespielt, weil tatsächlich keiner gekommen ist und dann einer von der Tresenkraft auch noch abgehauen ist. Und das macht es offiziell -1. Und das, liebe Freunde, muss mir erstmal einer nachmachen.
Das wird schwierig werden.
Aber wie hast du dein Geld verdient? Also ich meine, was hast du Jobs? Wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber soweit ich weiß, hast du keine Beamtenausbildung genossen,
nee,
oder so?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Also das sind mir immer schon, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber da kommen, das sind mir immer die Liebsten, ja, die in ganz erfolgreichen Bands spielen. Aber nebenbei findest du dann heraus, die auch noch ganz hochbezahlte Jobs haben. Ja. Lehrer sind.
Atomphysiker.
Also, ja, Raketenwissenschaftler, ja, genau. Chirurgen. Ich finde das geil. Also bitte kein Hate. Versteht das bitte nicht falsch. Aber
ganz im Gegenteil. Es ist extrem respektabel, wenn Leute beides auf die Kette kriegen.
Total, aber trotzdem kann ich dann nicht so aus meiner Rolle irgendwie, dass ich trotzdem so einen gewissen Neidfaktor kriege oder vielleicht halt auch einfach davon angenervt bin. Wenn ich zum Beispiel rauskriege, als Jugendlicher, dass der Sänger von Bad Religion Mathe Lehrer war ich tierisch sauer. So, ne? So, aber gut, das nur nebenbei. Aber hast dann ja nicht als Mathelehrer gearbeitet.
Nee, habe ich nicht. Also ich habe 2008 habe ich angefangen, Mastering zu machen. Ne? Also ich habe mir das so ab Mitte der 2000er selbst beigebracht eine ganze Zeit lang. Und 2008 hat eine befreundete Band eine Platte aufgenommen und ich habe die dann einfach so gefragt, so ey, soll ich euch mal einen Testmaster machen? Das war das erste Mal, dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe, das auch anderen Leuten dann anzubieten. So. Und dann habe mein Testmaster gegen 2-3 andere gewonnen und dann dachte ich so, ah, okay, fett, ich kann also da in der Musikperipherie ein bisschen Kohle verdienen. Und das habe ich dann lang stetig aufgebaut und auch immer mehr gemacht. So, dadurch habe ich auf jeden Fall ein bisschen Kohle verdient und dann halt auch so diverse Oddjobs auf jeden Fall. Also ich würde sagen,
das ist das Interessante.
Ja, auf jeden Fall.
Wo kam der schmöde Mammon her?
Also der eigenartigste Job, den ich je gemacht habe, war, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Barack Obama hat mal Berlin besucht für eine Rede. Da war zur gleichen Zeit, da wurde ich angesprochen, ob ich nicht bei einer Pornoproduktion. Also die Sachen, ja, es ist
angesprochen, also der Satz gefällt mir schon, ob ich nicht bei einer Pornoproduktion, Doppelpunkt,
Punkt, bitte, ja, wie geht's Punkt, weiter? Punkt, Punkt, so. Ja. Da fand eine Pornoproduktion im Park statt, im Tiergarten in Berlin, ein paar hundert Meter Luftlinie von Barack Obamas Rede, während Barack Obamas Rede, und da wurden ein paar Leute angeheuert, unter anderem ich, um im Weg zu stehen, damit es nicht gesehen wird von den Leuten.
Zu stehen.
Ja, richtig, genau. Ja, ja, das heißt, und da waren...
Also du solltest einfach Sichtschutz machen für
weißt
die fickenden Leute im Park.
Ja, richtig, genau. Weißt du was? Ich glaube, da war Dave auch dabei.
Ah, unser Dave Bomb, unser gemeinsamer Freund Dave aus Berlin.
Der uns verbunden hat.
Der uns übrigens verbunden hat. Beste Grüße gehen raus an Dave, Legendary Dave aus Berlin.
Genau.
Das kann ich mir vorstellen. Das klingt sehr nach Dave. Das klingt auch so ein bisschen nach so einem Job, den er eventuell angeschleppt oder sich auch ausgedacht hat. Ey, mein Kumpel Barack Obama kommt in die Stadt und meine anderen Kumpels drehen Pornos. Und meine anderen Kumpels sollen sich bitte dazwischen stellen, damit die sich nicht gegenseitig gestört fühlen.
Richtig.
Was hast du dafür gesehen?
Ey, ich weiß nicht, ein Fuffi oder ein Huni oder irgendwas, ne?
Das ist immerhin. Halt, Konntest du ein bisschen was sehen, jetzt mal unter uns? Konntest du ein bisschen knick-knack, du weißt schon?
Nicht wirklich.
Schade.
Ja, es war...
Das ist besser als Geld.
Ja, weiß, nee, das Geld war, ich glaube, das Geld war besser. Ich brauchte die Kohle auch so, ne? Aber es war halt so ein, das ist auf jeden Fall so mein Highlight an Oddjob, würde ich sagen. Aber du wirst ja sicherlich ähnliche Sachen erlebt haben, um über die Runde zu kommen. So.
Ich habe auch so, wie du sagst, so 2008 so war war so wirklich so, als Musiker habe ich da das erste Mal Geld verdient, wenn man so will, weil ich halt dann angefangen habe, als Gitter-Tech und als Backliner zu arbeiten und so, ne? So meine Affinität zum Gear halt aufbauen, abbauen, verkabeln, Gitarren warten, all sowas so. Das war halt ein geiles Gefühl. Das war für meinen Freund, mittlerweile sehr guten Freund Arne, Captain Poon von Glucifer, der damals mit den Bloodlights gespielt haben. Dann waren wir zum Beispiel auf Tour, auf der Euro-Abschiedstour mit den Helicopters. Das war richtig geil. Und ey, wir waren extrem lange auf Tour. Es war eine sehr tourfreudige Band und da haben wir auch alter Geschichten erlebt, die sind wirklich nicht zu fassen so. Die waren auch alle deutlich älter als ich, aber die haben gefeiert wie Kinder.
Ja.
So, also wirklich völlig ausgerastet, jeden einzelnen Abend so und da habe ich auch gelernt, dass ich das nicht kann. Also, dass es bei mir auch einfach physische und psychische Grenzen gibt von dem, was ich bereit bin zu ertragen so und mir und anderen anzutun. Aber wie gesagt, davor, wie ich erklärt habe, habe ich jeden Scheißjob gemacht, den man sich vorstellen kann, nur damit ich die Freiheit hatte, in Anführungsstrichen Musiker zu sein. So, keine Ahnung, wirklich. Also ich kann mich erinnern, meinen ersten Job, um den ich mich bemüht habe, da bin ich noch zur Schule, da bin ich gerade, habe ich gerade Abi gemacht und dann dachte ich so, ey, du kannst ja so ganz gut schreiben, was ja auch gut, man muss ja auch immer ein gewisses Selbstbewusstsein haben. So, und da habe ich zum Beispiel in unserer Tageszeitung inseriert, so, hallo, ich schreibe für Sie, für jeden Anlass, Gedichte und witzige Vierzeiler zum Firmenjubiläum und zur Hochzeit und zur Verlobung schreibe ich euch ein passendes Custom-Made-Gedicht, wo ihr eure Partner, eure Arbeitskollegen oder eure Liebsten mit zu überraschen könnt. Null Aufträge.
Komisch.
Und habe meine letzten 20 Mark in diese Tageszeitung Anzeige hat nicht geklappt. So, das war mein erster Ausflug in die Arbeitswelt.
Geil.
Na, das stimmt nicht. Ich habe im Sommer vorher schon, muss ich sagen, bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma gearbeitet und musste da durch die alten Uni-Gebäude, die abgebrannt sind.
Ja.
Taubenabwehr. Systeme anbringen. Das bedeutet halt einfach nur Stacheln auf dem Balkonsims schrauben, damit die Tauben sich da nicht hinsetzen. Und halt so einfach Pestizide oder was weiß ich, wie das heißt, sprühen. Mhm. Und von dem Geld, das kann ich mich erinnern, der war so hart unterbezahlt, da habe ich die ganzen Schulferien 6 Wochen durchgearbeitet, kein Scherz, und habe 700 Mark gekriegt.
Alter Hahn, ey.
Ja, ich weiß nicht, wie ich so dumm sein konnte, egal. Aber diese 700 Mark habe ich investiert in eine selbstgebaute, mal wieder wurde ich übers Ohr gehauen, in eine selbstgebaute Bassbox, die mir als totale Profi-High-End-Bass 2,15er Speaker war wahnsinnig laut. War auch nicht schlecht, aber die war so schwer, dass ich sie nicht mal mit meinem Kumpel zusammentragen konnte. So, ne? Deswegen ist die einmal im Proberaum und als ich aus dem Proberaum nach Zerwürfnissen mit den Mitmusikern ausgezogen habe, ich die einfach stehen lassen, weil ich keine Lust hatte, die zu tragen. So schwer war die. Und die muss halt noch irgendwo in Bremen rumstehen.
Wahrscheinlich im gleichen Raum.
Wer sie findet, kann sie behalten.
Zwangsläufig wahrscheinlich.
So, und das war eine, also ich habe immer gearbeitet, so irgendwelche Jobs musste man ja immer machen, wenn das Taschengeld war eher mäßig, so musste man arbeiten, so, aber dann so, als ich aus der Schule raus war, habe ich wirklich alles gemacht, um irgendwie die Freiheit haben zu können. Ich kann mich erinnern an ein gutes Gespräch mit Haki. Haki war in Bremen jemand, der hatte einen Sexshop.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der hieß, ob das Hakis kleiner Erotikmarkt war oder ob er das Intimchen geführt hat.
Mhm.
Im westlichen Teil der Stadt. So, auf jeden Fall habe ich da angerufen und er hat so inseriert, auch in der Tageszeitung, so wie wir Bremer unsere Jobs finden, über die Tageszeitung ganz offensichtlich, wie mit einem Gedichtservice. Ja. Und dann habe ich bei Haki angerufen. Moin, hier ist Haki, was ist los? So, ne? Ja, hallo, hier ist Hanno, ist da Haki? Ja, habe ich doch gerade gesagt, was kann ich für dich tun? So, und dann hat er mir erklärt, was der Job. Und der Job war dann tatsächlich die Wichskabinen sauber machen. Ne? Die pass auf, jetzt kommt's. Die Wichskabinen auswischen, ja. Arbeitszeit 0 Uhr bis 8 Uhr morgens.
Mhm.
Stundenlohn, Einsteigerstundenlohn 6,50 Mark.
Alter.
Und jetzt kommt der Kracher. Du musstest in Anzug arbeiten. Weil das ist ja ein seriöses Geschäft. Das ist ja kein Schmuddelladen.
Nee, so, ne?
Deswegen nicht. Musstest du in Anzug arbeiten. Habe ich dann zu meiner eigenen Verwunderung dankend abgelehnt. Das war selbst das. Aber und jetzt das Traurige an der Geschichte, ich habe dann den Job nur abgelehnt, weil ich keinen Anzug hatte. Es ging nicht um das Sperma wegwischen oder sonst was. Es ging einfach nur darum, weil ich keinen Anzug hatte. Also Haki, liebe Grüße. Jetzt kannst du für mich arbeiten, Haki.
Ja, genau. Jetzt kannst du Hannos Sperma wegwischen.
Na, lieber nicht, Hacki, das lassen wir lieber sein. So, dann habe ich mich kurze Zeit später, das war auf jeden Fall im selben Sommer, wollte ich mich als Vermögensberater ausbilden lassen. Ist kein Scherz.
Okay.
Und er hat das auch in der Tageszeitung gelesen, meinte so, ja, wir bilden sie aus zum Finanzberater und so irgendwie, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, so, das war, hörte sich schon sehr schwindig an. Und ich stellte sich heraus, genau wie man glauben konnte, ich war natürlich einem Schneeballsystem aufgesessen, einem Pyramidenscam, man so will. Und dann saß ich in dieser Klasse mit anderen eingeschüchterten, milchgesichtigen Blockflötengesichtern, wie ich auch eins war. Und das waren halt einfach am Ende des Tages Vermögensberater / Drückerkolonne. Halt Leuten Zeitschriften aufquatschen oder alte Omas am Telefon einschüchtern.
Ja.
Was ich tendenziell gern mache, so, aber nicht unbedingt.
Aber nicht auf die Art und Weise.
Und nicht für Geld, so. Und da weiß ich noch, da habe ich mich in der Raucherpause heimlich verpisst, so. Da habe ich auch mein Pausenbrot drin liegen lassen und einfach weggerannt, original. Sehr einschüchternd, diese Typen gewesen.
Okay,
so.
Okay.
Ja, das alles war klar. Auf jeden Fall. Und da hatte ich erstmal die Schnauze voll und habe mir einen seriösen Job gesucht, und zwar als Hiwi, als Packer im Lager, im Möbelladen.
Ja.
Was mit Zukunft.
So Pyramid-Scheme-mäßig hatte ich auch mal so ein Bewerbungsgespräch. Irgendwie, du musstest von denen zum Einkaufspreis irgendwie Sachen abkaufen und solltest dann selbst Kunden generieren und die halt, und an die dann die Sachen verkaufen, so, ja, ne? Ja. Und du kannst einfach Geld machen, du hast ja eine Gewinnmarge, bla bla, ne? Aber jedenfalls bin ich da zum Bewerbungsgespräch gegangen und das war so ein Ehepaar halt, ne? Und das Bewerbungsgespräch war bei denen in der Wohnung, was schon mal, weil die natürlich, ne, Pyramid Scheme, die waren auch nur irgendwo auf der Pyramide.
Hey, wir kennen dich doch von der Pornoproduktion von Obama.
Ja, richtig, genau.
Komm rein, Simon.
Jedenfalls, ich bin dann in dieser Wohnung.
Wir kriegen eh
grad. Und die ganze Wohnung sah einfach aus wie gestellt. Da stand halt so ein Bilderrahmen, das Foto im Bilderrahmen sah aus, als wäre es aus dem Fokus ausgeschnitten, aus irgendeiner Werbung, ja, so ein Kindergesicht. Und
richtig gruselig.
Die Vitrinen waren leer und es waren alles so 90er-Jahre-Möbel.
Wie bei halt. Ikea, so der Fernseher aus Plastik und
so,
die Bücherreihe.
Ey, so. Ungefähr so sah die ganze Wohnung aus. So, ne? Und dann haben die halt versucht, mir da ihren Scheiß schmackhaft zu machen, so irgendwie. Und
und ich hatte danach vier fantastische Jahre.
Vier fantastische Jahre
gearbeitet.
Kosmetikartikel angehäuft in meiner Wohnung. Ja, nee, war auf jeden Fall so eine Geschichten habe ich mir auf jeden Fall auch reingezogen. Also ich habe schon, ne, Oddjob-mäßig, ich habe eine Zeit lang schon auch echt irgendwie die Scheiße an die Wand geworfen und geguckt, was kleben bleibt. So.
Exakt. Und deswegen bin ich sauer immer noch, dass der Sänger von Bad Religion Mathelehrer ist, während wir Kosmetikartikel verkaufen und bei Hacki in der Bude Sperma wegwischen. Also so geht's mal gar nicht, liebe Freunde. Ja, so.
Auf jeden Fall.
Aber umso schöner war es natürlich dann, wenn man auf Tour gehen konnte, weil man dann diesen ganzen Scheiß nicht machen konnte. So,
ja.
Ne? Oder machen musste. So, klar, Sperma wegwischen im Tourbus, Standard, wer kennt's nicht so. Aber du weißt, was ich meine. So, es war halt tatsächlich für Leute wie uns, die immer alles auf eine Karte gesetzt haben, wenn man so will,
ja.
Ein geiles Getaway, so ein Entkommen von,
ja.
Ne? Also du erzählst ja gerne, und das, glaube ich, kann mir sehr gut vorstellen, wie du da in Berlin Mitte im 17. Stock im Witwenmacher gewohnt hast. So ist natürlich geiler, wenn man da mit den Kumpels im Auto sitzt. So. Und,
auf jeden Fall.
So ging es mir halt auch, auch wenn ich nicht in der Platte gewohnt habe, sondern wie normale Menschen. Und deswegen war ich halt auch immer mega froh. Und für mich konnten Touren auch nicht lang genug sein. Ich hatte auch immer diese typischen Post-Tour-Depressionen, so, weißt du, wenn ich nach Hause kam, konnte ich mich ganz, ganz schwer wieder in mein normales Schrottleben einfinden, so, ne, total, weil ich ja halt auch, wie gesagt, wie ich eben meinte, alles immer auf eine Karte gesetzt habe. Ich hatte nicht das Glück wie andere, die dann zurück in die Uni gegangen sind und dann das Gefühl hatten, so, ey, ich mache hier was irgendwie vernünftig ist oder so,
ja.
Sondern ich bin halt zurück zu Hacking
in die
gegangen.
Lehre, ja, ich bin auch oft zurück in die Lehre gekommen, aber komischerweise richtig gestruggelt habe ich damit nicht, wenn die Tour vorbei war, weil das ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Du hast halt, einerseits ist es total geil, auf Tour zu sein, aber andererseits muss man ja auch ganz klar sagen, wenn du 4 Wochen mit den gleichen 5 Asseln rumhängst irgendwie so, ne, no offense, wird ja den anderen mit mir genauso gehen, so, dann wird es natürlich irgendwann auch anstrengend, so immer die gleichen Fressen zu sehen und dann diese kleinen Konflikte, die man auf Tour natürlich auch hat, weil alles unkomfortabel auch ist, so, ne, und
das ist natürlich echt ein Herd für totale Dramen, auch so, man streitet sich auch um so ultra Bullshit, viel Bullshit, ja, ja. Kleinkram, totale Scheiße.
Ja.
Das haben Irinsch und ich auch durch noch und nöcher. Und bei uns mit Manta ist natürlich viel krasser. Ne? Als wir angefangen haben zu touren, sind wir wirklich original zu zweit losgefahren teilweise. So. Und das ist mal halt wirklich wie so ein Ehepaar.
Ja.
Und man muss halt auf Tour eine Streitkultur entwickeln. Man kann dann nicht sagen, so, ey, ich bin jetzt sauer auf dich. Bei euch ist es vielleicht noch anders. Ihr seid dann 5 Leute. Man kann dann mal sagen, ey, ich hänge jetzt nur mal mit dem rum oder mit dem. Aber bei uns, wir sind halt nur zu zweit.
Man kann sich gar nicht
auf den Weg gehen. Wenn wir uns total fetzen, dann halten wir 10 Minuten die Schnauze und schütteln uns dann die Hand und dann ist die Sache vom Tisch. Die muss dann vom Tisch sein. Und wenn sie nicht vom Tisch, muss sie dann jetzt und hier und gleich und auf Ort und Stelle geklärt werden.
Absolut.
Und damit fahren wir auch ganz gut so, obwohl das sehr anstrengend ist. Aber das schützt uns zumindest davor, dass der Rest der Tour dann scheiße ist, wenn man sich wegen irgendwas zofft, weil man die Sachen halt eben ausdiskutieren muss. Und es ist die direkteste Form von einer Demokratie, wenn man so will. Wenn einer was nicht will, dann wird es nicht gemacht.
Ja.
Man ist nie in der Situation, dass zwei was wollen und man selber ist dagegen oder umgekehrt so und fühlt sich dann übergangen. So. Das ist schon sehr, sehr praktisch. So. Und witzigerweise hat sich das total gedreht. So sehr ich das Touren früher geliebt habe, mittlerweile tue ich so wenig wie möglich. Ich mag das einfach nicht mehr, lange von zu Hause weg sein und mir gibt es auch nichts mehr, jede Nacht irgendwie ins Licht zu gehen mit Saufen und das klingt jetzt total spießig, so, aber ich habe das wirklich, das Game habe ich auf jeder Konsole, die es gibt, 8-fach durchgespielt. So, also es gibt wenige Überraschungen so und ich habe Stories, da kann ich Bücher mitfüllen, das werde ich eines Tages vielleicht so, aber.
Ja, lass doch mal was raus, ey.
Ja, keine Ahnung, es ist immer schwierig, so, was sind so die krankesten Stories, so, also ich finde immer interessant, gar nicht so jetzt, oh, an dem Abend ist das und das Krasses passiert, so, also ich finde es viel interessanter, wenn man mal vergleicht, so, wie sich das unterscheidet, so, ne? Wie man früher getourt ist, wie man heute tut, heute ist natürlich alles ein bisschen gesitteter, aber für mich war es auf jeden Fall ein krasser Aha-Moment war, als wir angefangen haben, in den USA regelmäßig zu touren, so, das kennst du auch, das heißt, du hast mit War from a Harlot's Mouse auch schon in den USA getourt,
glaube ich. Einmal 2008, ja.
Wie war das?
Ätzend. Also es war wirklich, es war richtig hart. Du musst ja vorher dir eine Arbeitserlaubnis klar machen. Das kostet schon mal alles echt viel Geld, um dich überhaupt als deutsche oder europäische Band in die Lage zu bringen, die Erlaubnis zu bekommen, in den USA zu touren. So, ne? Du bewirbst dich quasi bei Amerika zum Touren. So, ne? Und dann entscheidet halt irgendjemand hinter einem Schreibtisch, ob du kulturell eine Bereicherung bist und das gerechtfertigt ist, dass du darüber gehst. Und wenn das der Fall ist, darfst du halt noch immer viel Kohle hinblättern. So.
Also wir haben mit Manta in den letzten Jahren einen 5-stelligen Bereich ausgegeben für Arbeitsvisum. Visa.
Ja, wir haben damals,
absurd.
Ich glaube, wir haben im Endeffekt Ausgaben für die ganze Tour von 18.000 Euro gehabt und haben vielleicht 10.000 wieder eingenommen. So,
ja,
ne?
Ja.
Also es war halt auch ein riesen Minusgeschäft. Und dann ist es halt auch so, die Tour war katastrophal promoted irgendwie. Der Typ, der die gebucht hat, hatte halt einfach offensichtlich keinen richtigen Bock. Also erste Show war zum Beispiel in New York, Knitting Factory, ne, legendärer Laden, und wir waren natürlich noch richtig enthusiastisch, so, boah, geil, ne, das ist natürlich direkt
jetzt gleich ins Highlight starten. Beine hoch Amerika.
Genau, so ungefähr so. Und was war los? Es hing nirgends ein Poster, und zwar stattdessen, es gab eine Tafel. Und als wir angefangen haben einzuladen, hat irgendjemand die Tafel abgewischt und das Line-Up unserer Show rangeschrieben. Unten im Keller von der Knitting Factory war ein Band-Contest. Da sind Leute hochgekommen und die gucken dann so, War from a Harlot's Mouth, I'm a big fan, bla bla bla, ne? Was denn hier los, mäßig so, ne? Und dann so, ja, das sind wir spielen hier heute. Nee, ne? Also so auf dem Niveau, das war natürlich dann auch ein ganz schöner Abfuck so.
Ja, ja,
und
oft
so
erlebt auch.
Ja, und ich sag mal so, und das halt in New York. Und da waren dann halt auch vielleicht, was weiß ich, 30 Leute oder so, ne? Und da gab es auf jeden Fall viele, viele solche Erfahrungen. Und dann natürlich der Unterschied zu Europa auch, die Fahrtstrecken waren länger, das Komfortlevel, wenn du in Deutschland tourst, du kriegst halt Catering und einen Pennplatz oder
selbst
was weiß ich.
Selbst als die letzte Pimmelband so, kriegst du echt einen Pennplatz, du kriegst was zu fressen und du kriegst Freibier so, ne?
Und hier in den USA war das
nicht
ganz anders.
Liebe so. Kinder, bleibt zu Hause, kommt nicht hierher.
Ja, ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh.
Also wirklich, also ich kann das auch nur unterstreichen. So. Ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt, weil
wir
ich das
auch,
natürlich von Stories von Kumpels und so kann, aber wenn man es dann selber erlebt, fühlt es sich denn doch nochmal ganz anders an. Also
ist was anderes, ja.
Unsere erste US-Tour war so ziemlich das Punkigste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. So, also so, ey, wirklich, wirklich richtig abgefuckt, so, ne? Auch so, keine Ahnung, wie viele Leute, wenn man 10 Leute oder so in so einem Van,
ja.
Also nirgendwo, also wenn wir Glück hatten, gab es vielleicht mal ein Freibier. Oft war der Deal so, ey, du kriegst halt dein Bier von einem Tresen und musst $1 weniger bezahlen als alle anderen normalen Gäste auch.
Ja.
Und das wirst du auch kennen. Als wir das erste Mal in L.A. gespielt haben, so hatten wir, keine Ahnung, hatten wir, glaube ich, irgendwie. Das war ein mexikanisches Restaurant tagsüber. Mhm. Abends war es Heavy Metal Live Club und nachts war es chinesische Techno-Disco. Alles in derselben Venue. Derselbe Raum. So. Und du konntest dann, ne, du kennst das ja selber. So, ne?
Wir haben in San Francisco in so einer Druckerei, in so einem Printshop gespielt. Da wurden einfach die Drucker aus dem Weg geschoben.
Ja, das ist ja noch so ganz geil, cool und underground, so, aber das bei mir in L.A. merkte man halt, aus jeder Minute muss das Geld rausgepresst werden. So, ne?
Ja, verstehe.
Und
ja.
Du kennst es ja selber so, ne? In Deutschland kommt man dann so an, so ja, 14 Uhr und erstmal irgendwie einen Kaffee auf easy, so, weißt du,
ja.
Und dann gucken wir mal, ja, hier, dann machen wir einen Soundcheck und dann gehen wir nochmal in eine Stadt, dann gehen wir ins Schwimmbad und hast du nicht gesehen und abends spielen wir dann. Das Konzert geht los pünktlich 20.30 Uhr und du fängst an, um 20.15 Uhr dein Equipment einzuladen in die Venue. Ist ja. Dann auch nichts wie bei uns mit Soundcheck und Changeover in Deutschland, sondern du hast dann irgendwie, was weiß ich, 5 bis 10 Minuten, gerade wenn du in einem Package unterwegs bist.
Ja.
Und dann sieh mal zu, wie du dein Equipment in 5 bis 10 Minuten startklar kriegst. So unfassbar. So,
ja.
Ne? Und dann Soundcheck, vergiss es. Linecheck, maybe. Und Linecheck ist halt auch so, hau mal Kickdrum, sag mal was ins Mikrofon, alles klar, ihr könnt anfangen.
Ja.
Und da dieses Selbstbewusstsein auch erstmal zu haben, wenn man das erste Mal in den USA auf Tour ist und sich da als kleine No-Name Underground deutsche Band zu präsentieren,
mhm.
ohne deinen eigenen Mischer, ohne deine Fanbase, ohne irgendwen so,
ja.
Da muss man schon wirklich, also wie soll ich sagen, da muss man schon, das muss man echt wollen. Dass man
muss man auf den Rippen haben, ja,
so,
auf jeden Fall.
Genau, und meine Rippen waren auf der ersten Tour auch nicht so gut, weil ich mir die direkt an Irins Schultern gebrochen habe, auch in Los Angeles auf dem Parkplatz bei einem Spaßkampf, den ich überraschenderweise verloren habe. So, ja. Und deswegen war die Tour dann sowieso nochmal hart, weil ich mir direkt am zweiten oder dritten Tag die Rippen gebrochen hatte. 2 auf einmal. Und dann halt auch noch eine richtig geile Grippe gekriegt und die ganze Zeit im Husten. Egal, trotzdem hat es Bock gemacht, muss ich jetzt sagen. So.
Ja.
Aber das war, als ich von dieser Tour nach Hause kam, das war richtig krass. Wirklich, ich habe original 2 Tage 48 Stunden durchgeschlafen.
Ja.
Unglaublich. Ich konnte nicht aus dem Bett. Es war einfach so, Alter, du hättest das eigentlich nicht überleben sollen. So. Und deswegen macht die Natur, packt dich jetzt in so einen Winterschlaf, so, damit du einigermaßen wieder den Rest deines Lebens noch fortführen kannst. So.
Auf jeden, ja. Und das, für mich war auch die US-Tour die erste Tour in meinem Leben, auf der ich Heimweh bekommen habe. Also ich habe kein Heimweh auf Tour normalerweise. Ich meine, schon gar nicht früher. Jetzt ist es ein bisschen was anderes, jetzt wo ich Frau und Hunde zu Hause habe und so weiter. Das natürlich macht einen Unterschied.
Du hattest ja nichts, Simon.
Ich hatte ja gar nichts.
Du hattest ja nichts.
Nur den Witwenmacher.
Ja.
Aber auf der Tour habe ich auch Heimweh bekommen. So, die Tour war so anstrengend und so schlauchend. Und dann sind natürlich auch da so ein bisschen die Gemüter ab und an mal höher gekocht irgendwie. Und es war halt auch im Sommer. Ne? Also wenn man natürlich im August in Florida dann in irgendeinem Loch eine Show spielt und dann der Promoter ankommt und einem 12% von der Gage der Abgemachten dann geben will oder nichts, ja, dann klar, kannst du dir vorstellen, das Frustlevel war hoch so und das war dann, da war das erste Mal so, ich dachte, boah, ey, ich will jetzt nach Hause. Und vor allem sind wir dann zurück nach Europa geflogen und haben, ich glaube, 10 Tage später die nächste Tour angefangen.
Sowas haben wir uns auch gegeben. Also ich erinnere mich an 2015, so da haben wir, glaube ich, irgendwie Januar eine Tour gespielt.
Mhm.
Oder im Dezember 2014 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, eine Tour gespielt. Ja genau, eine 5-Wochen-Tour bis Weihnachten im November, Dezember 2014. Dann haben wir im Januar wieder auf eine Tour gespielt, im Februar wieder eine Tour. Im März haben wir eine US-Tour gespielt, dann sind wir im April wieder nach Europa geflogen, haben hier ein paar Shows gespielt, im Mai zurück eine zweite US-Tour gespielt. Dann 3,5 Monate Festivals gekloppt, 40 Dinger in ganz Europa.
Mhm.
Und dann eine neue Platte aufgenommen, während der Festivaltour an den Wochentagen immer eine neue Platte geschrieben, danach im September und Oktober die neue Platte aufgenommen und dann wieder auf Tour gegangen. So, also das war, aber das ist, ne, und dann sagen auch so, ja, mit Manta irgendwie, Viel Glück gehabt, ja, natürlich haben wir viel Glück gehabt, aber ja, wir haben auch wirklich extrem viel Scheiße gegessen und uns dann von dem großen Scheiße-Bottich auch nochmal richtig nachgeladen hier und da. So, also wir haben es uns wirklich böse gegeben, so, und war aber auch geil, also ich will das nicht missen, nur ich muss ganz klar sagen, also die Anfangsfrage der Story war so, ey, lieber Studio oder Tour, ich muss ganz klar sagen, Digga, lieber Studio, ich hab das Touren. Ich gehe. Das Ding ist, ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich mache ultra gerne Musik. Ja. So, aber so dieses richtig lange unterwegs sein und ich habe dann auch Heimweh. Früher hatte ich nie, ich kannte sowas wie Heimweh nicht. Auch als Kind auf Klassenfahrt oder so kannte ich nicht Heimweh. Ja. So, ich konnte immer nicht lange genug von zu Hause weg sein. Nicht, dass mein Zuhause scheiße war, aber ey, Abenteuer, Freiheit, so, ja, weißt du, ficken 1000, ging nicht besser. So, und ja, heute ist das ein bisschen anders, muss ich sagen, weil ich halt auch einfach den Luxus habe, dass ich mittlerweile Platten produzieren kann, selber in meinem Haus, ich kann hier aufnehmen, ich kann hier laut sein. Eigentlich habe ich mein Jugendzimmer mit meinem leiernden Vierspurrekorder. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht mehr kiff, wenn du so willst, aber eigentlich lebe ich genau dasselbe Leben wie als Teenager im Kinderzimmer bei meinen Eltern. Ja. So, ich habe hier alles, was ich will, ich habe hier meine ganzen Musikinstrumente, was mein Spielzeug ist, genauso wie du zu Hause, ein Arbeitszimmer, so, wo ich laut sein kann, wo ich Mucke machen kann.
Ja.
Ich kann mich nicht so richtig beklagen, so, und ich frage mich manchmal, wie habe ich das überhaupt gemacht? Also wie bin ich da hingekommen? Wann hast du angefangen, dass tatsächlich, dass deine große Leidenschaft, das Musikmachen, wenn du so willst, dass das ein Zubrot wurde? Dass aus diesen ganzen Scheißjobs, dass du irgendwann angefangen hast, so, ey, ich verdiene jetzt mal einen Huni oder so mit Gitarre spielen oder sonst was und ich muss hier nicht mehr Pornoproduktions, nicht mal bewachen, sondern verdecken, so, oder irgendwelche anderen Sachen machen. So, wann hast du angefangen, dass das irgendwie ein Zubrot wurde? Ich will nicht mal sagen, wann hast du angefangen, davon zu leben. So, ja. Aber wann hast du das erste Mal für deine Dienstleistungen Geld gesehen an der Gesellschaft?
Also Zubrot, dass es finanziell angefangen hat, einen Unterschied zu machen, dass man nach der Tour wenigstens mal ein bisschen Miete für 2-3 Monate, man muss dazu sagen, meine Miete war sehr gering. Im Witwenmacher habe ich 230 Euro im Monat Warmmiete bezahlt.
Lachhaft.
26 Quadratmeter allerdings auch, ne, für 14 oder 15 Jahre, aber was auch immer. Ich hatte relativ geringe Lebenserhaltungskosten, sagen wir mal so. Und ich würde sagen, das wurde finanziell tragbarer, so vielleicht so um 2010 rum, dass dann nach Natur auch immer mal auch wirklich irgendwie ein bisschen Geld da war. Und zusätzlich mit dem Mastering und diesen paar Oddjobs, die ich gemacht habe hier und da, bin ich über die Runden gekommen auf jeden Fall. Ja, nicht luxuriös, aber ich hatte auch sonst keine riesigen Ansprüche. So, ne? Ich habe da halt in meiner Bude gelebt und mein Zeug gemacht. So, das war also.
Was voll krass ist, weil du hast dann ja im Prinzip, also klar, ich habe dann irgendwie schon 2008 angefangen als Guitar Tech, Backliner und so zu arbeiten. Da habe ich natürlich schon irgendwie Geld verdient.
Ja.
So, wenn auch nicht wahnsinnig viel. Aber so mit meiner eigenen Musik, wenn du sagst, du hast 2010 schon irgendwie für Gigs oder mit Merch oder so Geld verdient, so.
So ein bisschen auf jeden Fall. Also wir hatten als Band einen Verteilungsschlüssel, ja, wo wir halt irgendwie. Genau, haben wir übrigens auch Grüße an Final Prayer nochmal. Die haben diesen Verteilungsschlüssel in ihrer Band irgendwie gehabt und uns erklärt, wie die das genau machen.
Die haben den Verteilungsschlüssel erfunden.
Die haben diesen, genau, die haben einen erfunden.
Modernen Kapitalismus haben Final Prayer erfunden, das kann man so sagen. Ja.
Genau, und den haben wir uns dann bei War from a Harlot's Mouth abgeguckt. Nee, da war das dann halt so, dass wir eigentlich jeden Euro, den wir verdient haben, der ist durch so einen Verteilungsschlüssel geschleust worden irgendwie. Und ja, dann gab es natürlich, manchmal hat es dann keinen Sinn gemacht, nach einem Wochenende oder nach vielleicht auch mal nach Natur, die Geld eher Geld gefressen hat, so hat es vielleicht nicht immer Sinn gemacht, gleich Geld auszuschütten. So,
jedem dann, 11 Euro.
Genau, so ungefähr. Aber dann hat man halt nochmal 2-3 Wochenendshows hinten ran gespielt und dann kam so vielleicht einmal im Monat irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Obolus bei rum. Und wie gesagt, bei so einer geringen Miete, wie ich sie hatte und sonst keinen luxuriösen Anwandlungen, hat es schon dann auch funktioniert. So in den so zwischen 2010 und 2013 hat mir das auf jeden Fall geholfen, über die Runden zu kommen. Zusammen mit dem Mastering irgendwie. So würde ich sagen, das hat sich ein bisschen ergänzt.
Was voll interessant ist, weil du hast deutlich später angefangen, Musik zu machen als ich. Klar, du bist 3 Jahre jünger so, aber trotzdem deutlich später angefangen und trotzdem viel früher angefangen, mit deiner Musik irgendwie erfolgreich zu sein und dafür Geld zu verdienen. Das muss man ja ganz klar sagen. Ihr wart ja mit War from a Harlot's Mouth, ihr wart sehr schnell, habt ihr einen Deal gekriegt, gleich für die erste Platte im Prinzip.
Ja.
Ihr wart sofort auf Tour, ihr wart ein paar Jahre später in den USA auf Tour, egal ob das nun anstrengend war oder nicht, aber es ist ja eigentlich schon eine Erfolgsstory, so, ne? Was schon. Ja voll selten ist, dass du, klar, du hast in so ein paar Krüppelbands gespielt, hast du erzählt, so, weißt du, aber voll selten, dass du deine eigene Band gründest oder findest und das dann auf einmal direkt so abgeht. So,
ja, voll. Ne? Und wie gesagt, von einem Nebenprojekt.
Ich kenne fast keinen, genau, ja. Ich kenne fast keinen. Also ich kenne so ein paar Leute, die spielen seit 25 Jahren in der gleichen Band und die war auch immer erfolgreich und hat auch sofort angefangen, Geld abzuwerfen.
Ja.
Aber das war bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also das erste Mal wirklich Geld für Gitarre spielen gekriegt, habe ich mit Manta.
Ja.
Und da war ich ja schon über 30.
Ja.
So, also, ne, und hab da original 20 Jahre lang vorher Musik gemacht, wo ich nichts, also nur drauf gezahlt, die ganze Zeit immer. So.
Muss man dazu aber sagen, was daraus natürlich ein bisschen die Lehre ist. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute beim Musik machen und als Musiker auch Torschlusspanik haben, ne? Wenn die nicht mit 20 schon irgendwie übelst Gas geben und Erfolg haben mit ihrer Musik, dann setzt irgendwie die Panik ein und die Lehre daraus zu sagen, so, okay, ich hab mit 30 angefangen, Geld zu verdienen mit Musik und Erfolg zu haben, ist ja...
Das Sitzfleisch musst du ja erstmal mitbringen.
Das, genau, es erfordert natürlich Disziplin so und Durchhaltevermögen, aber...
Und auch einen gewissen Grad an Wahnsinn. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, so.
Und Dummheit wahrscheinlich auch.
Ja, alles dabei. Ja, das ist eine bunte Tüte Scheiße. So. Ja. Und dann kann man dann nach 20 Jahren tatsächlich aber... Ja. Und dann... Aber es fühlte sich dann auf einmal auch gut an, weil ich dann angefangen habe, mit Manta Geld zu verdienen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich aber auch schon einen anderen Job hatte, der mir gut gefiel.
Ja.
So, ne? So, da war ich Musikpromoter und habe als Journalist gearbeitet für ein großes Musikmagazin, Gear-Magazin in Deutschland. So, und habe da Kolumnen geschrieben, Workshops geschrieben, Reviews, Gear-Reviews, eigentlich dasselbe, was du heute auch machst. Ja. So, und ich mach das, würde das auch gern wieder machen so, und habe dann irgendwann aus Zeitmangel wegen Manta irgendwie, konnte nicht mehr alles machen. So.
Ja.
Aber da hatte ich mir mein Leben relativ komfortabel dann gebaut. Ich brauchte nicht viel Geld und ich habe etwas mehr gezahlt an Miete in St. Pauli, so auf St. Pauli als der Witwenmacher. So, aber trotzdem ging es mir echt gut. Und dann ging es auf einmal mit Manta los. Und da funktionierte es dann oder kam auf einmal schon innerhalb vom ersten oder nach 2 Jahren, sag ich mal, kam nach 2 Jahre nach dem Release der ersten Platte. Also irgendwie habe ich dann gefühlt, weil ich habe ja dann auch wegen Manta, das hieß dann so, ja, willst du jetzt hier weiterarbeiten oder willst du Band machen? Und dann habe ich gedacht so, ey, die Frage hörst du auf jeden Fall zum letzten Mal in deinem Leben. Ja. Und du bist jetzt 30. Ja, ich mache jetzt Mucke. So, ne? So, why not? So, weißt du, ich habe ja ein gesundes, cooles Leben, wo ich immerhin zurück kann, falls es nicht funktioniert.
Ja.
Und ich bin froh, dass ich da die Eier in der Hose hatte und habe gesagt, so, ey, ich mache das jetzt. So, ich nochmal, so die Frage höre ich 100% zum letzten Mal mit 30.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass man seitdem man 12 ist, Mucke macht, so, ne, in Bands und Songs schreibt und sein Geld für Gear ausgibt und den ganzen Weg hin und zurück gelaufen ist, so mehrfach. Und das war dann auf jeden Fall geil und dann direkt Wohnung verloren, weil man sich dann, das war natürlich für Irinsch und mich auch total weird. Irinsch war ja nochmal eine Runde älter, irgendwie 7 Jahre.
Ja.
Und da entscheiden sich dann einer mit 30 und einer mit 37 oder mit, keine Ahnung, mit 32 war ich da schon und mit Ende 30. Mhm. So, hey, pass auf, wir geben jetzt alles auf. Irinsch hat ja als Türsteher gearbeitet, so, jetzt haben wir wieder gar kein Geld. Und da haben wir dann eigentlich mehr oder weniger beide ein Jahr oder so überhaupt kein Income gehabt, wenn du so willst. Irinsch hat in der Anfangsphase von Manta noch als Türsteher gearbeitet, bis das irgendwann wegen zu viel Mopperei an der Tür einfach zu gefährlich wurde.
So. Komisch, dass du diesen Spaßkampf auf dem Parkplatz verloren hast.
Ja, ist echt eigenartig so. Ne? Auf jeden Fall, wir mussten dann nämlich eine Tour absagen, weil Irinsch böse gekriegt hat, so innerhalb des Jobs. So. Und da war klar, ey, du musst jetzt zum Wohl der Band diesen Job aufgeben. So. Aber das kann er am besten selber erzählen. Das macht er bestimmt auch irgendwann. So. Und und da, die Wohnung, ich hatte dann 1,5 Jahre keine Wohnung, weil wir nur auf Tour waren und wenn ich nicht auf Tour war, war ich dann schon bei meiner jetzigen Frau hier in den USA irgendwie. Mhm. So. Und das war ein geiles Leben, weil ich die Existenzängste waren nicht mehr so da, weil ich hatte ja vorher schon ein Leben aufgebaut, was mir gefiel, was komfortabel war. Und dann war es auf einmal wieder Abenteuer und auch der Ehrgeiz war halt auch krass da. So, ne? Und dann bin ich auch wieder gerne auf Tour gegangen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr gerne spiele. So, aber ich hätte jetzt lieber, glaube ich, es so, ich hätte gerne manchmal eine Zeitmaschine. Ich würde gerne auf die Bühne gehen und wer Manta kennt, weiß, wir spielen nicht halbärschig, sondern wir spielen wirklich, ich spiele so lange, bis ich kurz vorm Umkippen bin und Erich genauso. Und das ist alles, was mich interessiert. Alles andere am Touren interessiert mich nicht mehr, außer diese Stunde oder diese 70, 80, 90 Minuten auf der Bühne. Völlig frei zu drehen und das Beste zu geben, was man überhaupt anbieten kann, mit all der Liebe, die man für das Musikmachen sein Leben lang hatte, das rauszulassen. Egal, ob die Musik hart, dunkel, böse, gemein ist, ist ganz egal, sondern diese Liebe, dieses Positive rauszulassen und das zu zelebrieren mit den Leuten, die sich das angucken, egal ob das 200 oder 2000 Leute sind, das ist für mich das Allerschönste. Und dann in dem Moment, wo ich von der Bühne gehe, würde ich gerne einen Schalter umlegen und würde zu Hause mit meinem Hund und der Frau im Bett liegen und Simpsons gucken. Und alles dazwischen interessiert mich nicht mehr. Aber das geht so leicht nicht.
So einfach ist das nicht.
Nee. So leicht ist es nicht. Aber wie gesagt, ich arbeite, wie du weißt, im Keller an der Zeitmaschine parallel.
Ja.
Vielleicht kriegen wir es hin. Touren. Man merkt schon, es ist ein unendliches Thema und wir werden garantiert noch die ein oder andere Tour-Anekdote einstreuen.
Mit Sicherheit.
Denn ich weiß, dass du da die ein oder andere Leiche auch noch im Keller hast.
Oh ja.
Das besprechen wir nächstes Mal.
Also, ganzes Leichenlager.
Simon, ich habe wieder viel von dir gelernt heute.
Ebenso.
Viel gelacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Hau rein, mach's gut.
Peace.
Serve one master. That is destruction.